Es könnte sagen über so Problematiken, die sich dann eröffnen, wenn man ein bisschen länger, also ein bisschen hinter den ersten Anlass sieht. Oder? Was sind so grundsätzliche Probleme, die Frauen damit konfrontiert sind und ihr auch mitbekommen durch eure Arbeit?
Also eins, was ich daran denke, das ist immer wieder ein Beruf, wo die Frauen nicht stolz darauf sein können.
Was? Dass sie kein Beruf?
Ja.
Ja. Ja, überhaupt die Selbstwertproblematik. Also wie sie sich selber sehen, sie möchten, häufig ist der Wunsch, sie möchten ein besseres Selbstwertgefühl haben.
Womit hängt denn das zusammen in eurer Erfahrung, das mangelnde Selbstwertgefühl?
Ja, ich glaube schon, dass ein wichtiger Grund dafür ist, dass Frauen sich immer noch, also jetzt auch nach 20 Jahren Frauenbewegung, sich häufig definieren über die gesellschaftlichen Werte und gesellschaftlichen Ansprüche, die von Männern definiert sind. Und dass dann, ja, es automatisch irgendwie dazu gehört, dass das Selbstwertgefühl nicht verhebt.
Was meinst du jetzt mit automatisch, Michaela?
Wo habe ich automatisch gesagt?
Also du hast gesagt, dass die Werte über Männer bestimmt sind und Vorstellungen. Und mich würde es interessieren, wie sich das automatisch in einem mangelnden Selbstwertgefühl umsetzt. Man könnte sich vorstellen, dass das auch sehr rebellische Frauen würde.
Ja, das wäre eine Variante, die Rebellion, und war eben schon die fortgeschrittenere Variante, oder? Und die andere ist, dass man sich misst an den Ansprüchen, die um sind und die eigentlich ja jetzt durch die Frauenbewegung und durch die ganze Entwicklung sich eigentlich noch erhöht haben gegenüber von früher. Also dass man heute von einer Frau auch erwartet, dass sie ein erfülltes Sexualleben hat zum Beispiel, dass eine Frau von sich erwartet, dass sie orgasmusfähig ist, dass eine Frau von sich erwartet, dass sie eine berufliche Karriere hat oder sich im Beruf ihrem Mann steht und das nur daneben sie als Frau in Bezug zu Männern oder in Bezug überhaupt den althergebrachten fraulichen Ansprüche genügen kann. Also damit hat sich eigentlich der Druck erhöht. Also eine Frau muss mehr Anforderungen erfüllen, wenn sie all dem wird nachkommen.
Und häufig von dem, was man so in den 50er, 60er Jahren als Annabelle-Frau bezeichnet hat.
Ja, was? Superfrau,
also,
oder
ja,
was?
Die Frau, die in der Annabelle vorgestellt wurde, ist eine Frau, die in allen Bereich, wo eine Frau tätig sein kann, auch müssen tätig sein und dort auch noch brillant und erfolgreich tätig ist und gar nie müde.
Ja, und das in einer Gesellschaft, die eigentlich diese Bedürfnisse, also die keine Einrichtungen bereitstellt, die das würden ermöglichen. Also ich denke zum Beispiel an Möglichkeiten für Kind und also, dass im Beruf selbstverständlich angenommen wird, dass eine Frau das irgendwie privat löst. Also, wenn ihr Kind von der Schule heimkommt um 10 statt um 11. Also, das muss sie irgendwie selber lösen. Das interessiert am Arbeitsplatz selten jemand, außer vielleicht in so alternativen Betrieben.
Und etwas anderes, in diesem Bild hat es ja auch überhaupt keinen Platz für andere Lebensformen von Frauen. Also Frauen, die alleine leben, Frauen, die sich entscheiden, kein Kind zu haben, Frauen, die mit anderen Frauen zusammenleben, in einem Liebesverhältnis, nicht einfach so als Berufskolleginnen. In diesem Bild hat es überhaupt sehr wenig Platz für die Bewegung der Frau. Es ist zwar ganz viel drin, und gleichzeitig hat man doch den Eindruck, das bringt nichts. Oder man hat den Eindruck gehabt, in den 60er Jahren, die Frauen machen das überhaupt nicht für sich, denn, sondern sie, um ein Bild zu erfüllen.
Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da werden doch Bedürfnisse und Forderungen an die Frauen herangetragen, von außen her, von der Gesellschaft her. Die müssen ja gar nicht mit den eigenen Forderungen an sich selbst und mit den eigenen Bedürfnissen übereinstimmen. Das ist mal die eine Sache. Dann gibt es eine zweite Sache, denke ich, die sehr wichtig ist zu betrachten. Und zwar ist es ja den Frauen gar nicht möglich gewesen, in ihrer Lebensgeschichte, was sie erlebt haben, ihren Vorstellungen auf die Spur zu kommen und ihren Bedürfnissen auf die Spur zu kommen und herauszufinden, wie sie ihr Leben gestalten wollen und wie der Weg, wo lang er gehen soll.
Wieso ist Ihnen das nicht möglich gewesen?
Also ich denke, wir müssen auch mal an unsere Lebensgeschichte denken oder was wir auch in der Beratungsstelle erfahren, dass die Frauen mitbringen. Also die wie es in der Familie zugegangen ist, was sie dort erlebt haben, dass es gar nicht möglich gewesen ist, eine Neugierde erstmal zu entwickeln, Fragen zu stellen und auch nach möglichen Antworten zu suchen. Und ich meine, ein wichtiger Punkt, wir haben das noch bis jetzt noch gar nicht erwähnt, ist natürlich das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, also was ja immer wieder in der Arbeit auftaucht, und die Abwesenheit des Vaters.
Du hast ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, das ist Neugier. Und die eigene Neugier zu erleben und weiterzuziehen, dass, wenn das verhindert wird, dass, wenn die Neugier sozusagen nicht mehr für einem selber ist, sondern zum herausfinden, was wird von einem erwartet, dann denke ich, das trägt auch zu dem bei, was du, Michaela, vorhin in Bezug auf das Selbstwertgefühl gesagt hast. Es ist kein eigener Sinn in dem, was man erlebt und tut. Also Neugier, die dann auch zur Sprache führt.
Also ich denke, es ist auch gar nicht möglich, sich auf diese Art und Weise zu erproben und zu erleben, also das kann ich, da bin ich erfolgreich und dort weniger.
Ja, ich denke, es ist ganz charakteristisch für Frauen, dass sie sehr häufig nicht können sagen, was in einem positiven Sinn, was sie möchten, ihre eigenen Wünsche können formulieren. Dass sie mehr das Unwohlsein empfinden, und aber nicht können formulieren oder klar benennen. Also die Fähigkeit, überhaupt eigene Wünsche wahrzunehmen, ist sehr häufig bei Frauen, muss erst sich entwickeln.
Und wenn sie auftaucht, wird sie von der Frau oft selber runtertun, als ich bin jetzt egoistisch.
Ja.
Also da kommt ja auch zum Ausdruck, dass die Wahrnehmung von eigenen Fantasien, Vorstellungen und Wünschen, das ist etwas ganz Unerlaubtes, Verpöntes. Also das muss ja gleich auf die Seite geschoben werden.
Also dass quasi die Stärke gekoppelt ist mit einem schlechten Gewissen gleichzeitig. Also sich stark fühlen.
Ja, dass das schon wieder eigentlich von einem Frauenbild abweicht, das zwar heute nicht mehr so formuliert wird, aber die Erwartung besteht nach wie vor, dass Frauen sollen die Wünsche und die Bedürfnisse von den Menschen, mit denen sie leben, wahrnehmen und aufnehmen und realisieren. Also dass Frauen, Mädchen, ja, nach wie vor so erzogen werden oder so aufwachsen, dass sie empathisch reagieren, dass sie das können aufnehmen. Und darüber, ja, ist die eigenen Wünsche und die eigenen Forderungen, für die sind nicht die gleiche Antenne da.
Ja, ich möchte das nochmal unterstreichen. Du hast gesagt, dass sie das aufnehmen können, Michaela. Ich möchte dazu sagen, dass sie es aufnehmen müssen.
Müssen um?
Sie müssen auf die anderen eingehen und herausfinden, was die anderen für Wünsche haben, was die anderen für Erwartungen haben, die sie an die Frauen stellen. Und sie müssen dem nachkommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum?
Also sie können die anderen nicht als einen Spiegel erleben, sondern als ein Gesetz, das sich ihnen gegenstellt. Und wenn Ihnen das dann misslingt, das auszuführen, dann ist es nicht nur das schlechte Gewissen, sondern sehr oft ein ganz schlimmes Schämen, das Sie erleben.
Ja, das ist nicht nur das schlechte Gewissen, ich möchte das nochmal aufnehmen und nicht nur, dass sich schämen müssen, sondern auch, dass sich schuldig fühlen müssen, versagt zu haben.
Also das im Zusammenhang mit sich an Messen, eigentlich an Wert von aussen oder sich messen an Erwartungen von aussen.
Ja, wo inzwischen verinnerlicht werden oder sind.
Ja.
Also dass von dem man nicht einmal mehr einfach von außen ist, sondern schon ein Teil drin.
Mhm. Jetzt also wenn man da etwas verändern will, dann tut man immer auch etwas in einem innen angreifen und das macht auch sehr Angst.
Ja.
Jetzt anhand von diesen Feststellungen oder Erkenntnissen, wie könnt ihr das in eure Arbeit einbeziehen? Also der feministische Ansatz, wie wenn es möglich ist, wie würdet ihr den formulieren? Wenn ihr mit dem Bewusstsein in der Arbeit, in der Einzeltherapie das versucht umzusetzen oder das herauszufordern?
Du sprichst da etwas sehr Schwieriges an, Christina, weil ich glaube, du hast sehr recht, dass es nicht lange all das im Hinterkopf zu haben, sondern dass es auch in die Tätigkeit in einer bestimmten Form muss reinkommen. Und das zu beschreiben, ist etwas, ja, was nicht einfach fällt. Ich weiß nicht, ob du, Michaela, oder Inka etwas da dazu sagen willst.
Also ich möchte vielleicht noch die Frage an der Stelle, was können denn Frauen von euch erwarten, die zu euch kommen? Also ich komme ja mit einer bestimmten Erwartung an euch, also jetzt auch als psychologische Frauenberatungsstelle, oder? Und ich frage mich, was können sie jetzt von euch als Therapeutinnen oder als Beraterinnen erwarten, in dieser Hinsicht?
Also wir können ja einmal von der psychologischen Beratungsstelle von Frauen für Frauen ausgehen, also und fragen, was da drin steckt. Also Frauen bieten etwas an und ich denke, das provoziert ja schon einige Erwartungen. Also wie zum Beispiel, also endlich mal jemand, der mich versteht und das ist eine Frau und dann muss es doch endlich gehen und die kann auf mich eingehen. Also ich denke, solche Erwartungen sind schon immer da und auch was ich in der Beraterin-Tätigkeit erlebt habe, ist das sehr häufig zum Ausdruck gekommen. Umso häufiger dann auch die Enttäuschung, dass es anders geht, dass es zwischen Frauen ja wohl doch nicht so ganz friedlich zugeht. Vielleicht, Michaela, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, ich denke, dass das Thema Aggressivität für Frauen eine ganz, ganz spezielle Bedeutung hat. Also, dass offene Aggressivität für...
Das ist offenbar ein sehr heikles Thema. Wir sitzen hier um den Tisch und... schickt den Ball hin und her. Die Aggressivität im Erstgespräch ist ja oft nicht anzusprechen, so direkt. Weil noch gar nicht der Boden da ist, um auch Gefühl von Hass wirklich zu äußern oder von Neid, von Angst voreinander, sondern der Wunsch ist sehr oft einfach sehr gross und der muss am Anfang vielleicht sogar, ja, ich weiß nicht, ob er gestützt muss werden, aber er muss auf jeden Fall akzeptiert werden, dass man mal ein Vis-à-vis findet, das ihm ernst nimmt und wo als eine Gesprächspartnerin da ist, wo man vielleicht doch kann erwarten, das ist eine Fachfrau, das ist eine Fachfrau auch. Also.
Ja, aber ist das nicht schon eine ganz ungewöhnliche Situation? Also du hast vom Ernstnehmen gesprochen, eine Frau nimmt eine andere Frau ernst.
Und das Verhältnis ist natürlich schon nicht einfach so von Frau zu Frau innerhalb von einer Therapie.
Nein, man ist weder Schwester, noch ist man Mutter-Tochter, noch ist man Kollegin vom gleichen Grossraumbüro, noch ist man Geliebte. Man ist auf spezielle Art Frau zu Frau. Also es ist eine Frau, die kommt, die ist Fachfrau in Bezug auf das, was sie erlebt hat, auf das, was sie spürt, oder auf das, was ihr fehlt und was sie irritiert. Und es ist eine Fachfrau da, die überhaupt nichts weiss von ihrem Leben, wenn die andere Frau kommt, die andere Erfahrungen hat, die ein eigenes Leben gelebt hat, die aber auch eine fachspezifische Ausbildung hat und Erfahrung hat, immer im Zuhören auf eine bestimmte Art.
Das, also mich interessiert gleich noch, was heisst denn das, ein feministisches Zuhören? Und ich meine jetzt feministisches Zuhören im Sinne von... also ich denke, dass sie doch von einer Frau, die in dem Sinne sensibilisiert ist, auch auf Machtverhältnisse, auf gesellschaftliche Verhältnisse, eine bestimmte Art von Zuhören erwartet. Kann man das spezifizieren?
Also etwas beim Zuhören ist sicher wichtig, dass man nicht von einem bestimmten Modelllebenslauf ausgeht und von Abweichungen von diesem Modelllebenslauf, sondern dass man, wie wir vorhin schon davon geredet haben, das, was eine Frau sagt, was ihr passiert oder was sie empfindet, in dem Sinne ernst nimmt, dass man nicht einfach sagt, das ist jetzt krank, also dass man in dem Sinne auch nicht eine Stelle ist aus dem Gesundheitswesen, wo Symptome wegbringt. Also das Leben so versucht zu glätten, dass es wieder irgendeinem
funktionstüchtig.
Also nur funktionstüchtig wird, eingepasst wird in einen Sinn, der zu kritisieren ist.
Also, dass es nicht darum gehen kann, die Frauen wieder funktionstüchtig zu machen, sondern Fragen zu stellen. Und eine wäre davon, also was passiert in der aktuellen Situation, also wenn Sie in die Beratungsstelle kommen, und was ist passiert? Das heißt, die Frage nach der eigenen Lebensgeschichte.
Die eigene Lebensgeschichte ist immer auch eine Geschichte von den verschiedenen Liebesstadien von der Sexualität. Es ist gleichzeitig immer auch eine Geschichte vom in Realitäten drin stecken, Anstoßen an Realitäten, die von außen auf Frauen zukommen. Und ich glaube, das ist da wichtig, dass man die auch möglichst breit kennt. Also ich denke, es ist eine wichtige Seite von der Beratungsstelle, dass da immer alles Frauen sind, die ein vielfältiges Leben gelebt haben, nicht nur eine vielfältige Ausbildung haben.
Ja, und ich denke auch, dass also wenn ihr das mit dem Feministischen so betont, dann finde ich das schon auch wichtig, aber ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass man trotz feministischem Wissen und trotz Auseinandersetzung mit dem Frausein in unserer Gesellschaft noch kein unvoreingenommen zuhören. Also dass man nicht schon mit festen Vorstellungen an ein Gespräch hergeht, wie eine Frau das alles sollte selber verstehen, wie sie das sollte bewerten, dass das wirklich offen bleibt und für das Individuelle von der Frau Platz gibt. Also dass das in dem Sinn nicht feministische Gespräche sind, wo irgendwie von feministischen Ansprüchen wert in erster Linie mal dreht ist. Wo es dann wieder drinkommt, ist dort, wo Frauen zum Beispiel sich selber mit Schuld und Schamgefühl als schwach, bös, schlecht erleben. Dort wird es wiederum, denke ich, doch sehr wichtig, dass da reinkommt, dass das auch Arten sind, also aktive Leistungen von diesen Frauen, mit ihren eigenen Problemen umzugehen. Dass das unter den gegebenen Bedingungen Strategien sind, die sinnvoll sind, die ja, also auch eine Stärke darstellen.
Also feministischer Ansatz, nicht im Sinne einer Ideologie, also im Sinne von feministischer Ideologie, die irgendwie neue Ansprüche stellt, sondern im Sinne eigentlich von einer Offenheit, also von einer ohne feste, fixe Ideen sozusagen an ein Subjekt, an eine Person herangehen und Platz zu lassen für das, was da ist, könnte kommen oder könnte sich ausdrücken.
Also versuchen, den Platz zu schaffen und versuchen auch, den Platz zu halten. Also wo dann die Vorstellungen und die Wünsche von der Frau zum Ausdruck kommen können. Interessanterweise ist aber, dass bereits die Frauen, die an die Beratungsstelle gelangen, überfrachtet sind mit feministischer Ideologie und bestimmte Vorstellungen haben, wie Frau zu sein hat, feministisch angeschaut.
Ja. Also du erzählst jetzt von zwei Aspekten vom Feminismus. Das eine ist Platz geben für etwas, das heisst sich Platz schaffen, das heisst die Frage nach dem Machtverhältnis ist da gestellt. Und das andere ist, dass der Feminismus genauso wie etwas anderes auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene wieder kann eine Anzahl Normen
schaffen,
wo unter einem anderen Namen wiederholt wird, was vorhin schon mit der Frau passiert.
Also ist. Nur mit einem anderen Gewand dann.
Mhm. Ja,
ein anderer Inhalt.
Ja, der Inhalt, da wäre ja etwas sehr Ähnliches, nur die äußere Staffage wäre etwas anderes und es wird dann als etwas Neues präsentiert.
Also der Inhalt wäre Anpassung, Unterwerfung.
Ja, zum Beispiel. Das wäre mal ein Teil. Ja.
Ich habe am Anfang von dem Gespräch heute haben ihr auch als Ausgangspunkt eigentlich von der Arbeit von der Beratungsstelle das Persönliche, wo politisch ist, erwähnt, oder? Und mich interessiert schon, inwiefern ist es dann möglich, den Aspekt, also in einer therapeutischen Situation, wo ja eine Zweier- oder eine private Situation ist, überhaupt zu berücksichtigen? Also ist es nicht so, dass in einer therapeutischen Situation schlussendlich das als persönliches Versagen erlebt werden muss, weil sie ja nicht über das, also in einen gesellschaftlichen Rahmen rausgeht.
Ja, ich verstehe es nicht ganz, es geht nicht über den gesellschaftlichen Rahmen hinaus.
Was es geht nicht über den privaten, also der Anspruch ist ja, das Private ist politisch, oder? Ja. Es ist nicht nur mein persönliches Problem. Und gleichzeitig wird es ja in einer therapeutischen Situation eigentlich als Problem von einer Person auch thematisiert. Wie ist es möglich, das Gesellschaftliche oder der Anspruch, das persönlich ist, das politisch dort einzulösen? Oder anzugehen überhaupt?
Also das eine ist ein Versuch, mindestens das auch als das zu verstehen. Also dass man in diesen Gesprächen, dass es Momente gibt, wo das wichtig wird oder Platz überkommt, das, was jemand als ganz Persönliches versteht, auch eine allgemeine Seite hat, die sich durch einem in einem realisiert.
Also mit anderen Worten drückst du damit aus, dass das Allgemeine im Besonderen zum Ausdruck kommt. Also dass die Frau auch mit dem zur Beratungsstelle kommt, was wir als das Gesellschaftliche bezeichnen.
Mhm. Und dass damit das Besondere auch als Allgemeins kann verstanden werden. Mhm. Das kann auch einen entlastenden Aspekt haben. Es kann, manchmal gibt es auch eine weitere Belastung daraus. Also was mache ich jetzt, wenn ich weiss, dass das auch gesellschaftlich ist? Ich erlebe mich vielleicht noch mal hilfloser, wenn ich das merke. Also es ist nicht unbedingt ein einfacher Moment, wenn das zum Ausdruck kommt.
Ja, aber ich denke, es kann auch ein entlastender Moment sein, herauszufinden, dass Gesellschaftliches in der Therapie zum Ausdruck kommt. Erstens mal neben dem Persönlichen, also das sind ja verschiedene Ebenen. Und das würde ja auch bedeuten, je mehr ich wahrnehmen kann, je mehr ich erkennen kann, desto mehr kann ich ja auch nachher verändern. Und das bedeutet, ich kann im persönlichen Bereich verändern und ich kann aber auch, was den gesellschaftlichen Bereich anbelangt, verändern. Also ich sehe darin auch eine Chance.
Ja, den gesellschaftlichen Bereich zu verändern, dass das nicht so einfach ist.
Ja, ich denke, das wissen wir alle, dass das nicht so einfach ist. Und ich möchte das nochmal aufnehmen von dir, Michaela. Ja, sicherlich geht es um Ansätze, die entwickelt werden können. Und ich verstehe das auch als Chance.
Eine Chance, die ein kränkendes Moment hat auch. Also sich selber nicht mehr nur als ganz die Besondere mit diesen ganz besonderen Schwierigkeiten und Fähigkeiten zu sehen, sondern eben als jemand allgemeiner auch.
Also eine Frau, die etwas Ähnliches wie andere Frauen erlebt hat, also da gibt es Ähnlichkeiten, es gibt aber auch eklatante Unterschiede. Ich bin wieder anders wie die andere Frau. Also es gibt Ähnliches und wieder Unterschiedliches.
Mhm. Und da kommt für mich auch der Körper von der Frau rein, wo ja auch etwas ganz Allgemeines ist und doch je einzeln muss können kennengelernt werden, in seiner Äußerung, in seiner Regung und eine Sprache dazu gefunden werden. Und das ist etwas, was vom Gesellschaftlichen her auch sehr schwer gemacht wird. Es gibt wenig Sprache zum weiblichen Körper, zum von sich selber können reden.
Ja, dass es auf der gesellschaftlichen Ebene einen Gegensatz gibt, dass der Körper von Frauen etwas ist, was überall präsent ist und was wahnsinnig wichtig ist. Und doch ist damit der Körper für die Frauen häufig auch enteignet. Also es ist ein Objekt, auch für die Frau selber. Und subjektiv in dem Körper daheim sie und vor allem auch eine Sprache dafür haben, ist also ja, etwas, was erst muss gefunden werden. Also was nicht etwas Selbstverständliches ist, so wie wir heute noch leben.
Ich denke, das ist ein Grundbedingung zu dem, was du vorhin Inka gesagt hast, dass es kann zu dem Veränderungspotenzial kommen aus dieser Arbeit. Also, dass die Sprache gefunden wird, dass Erfahrung, dass die auch reflektiert kann werden und dass man dann erst kann erleben und nicht über den Körper pur.
Ja, ich möchte es doch noch ein bisschen anders formulieren. Nicht, dass die Sprache gefunden werden kann, sondern ich denke, es geht doch erstmal darum, wahrzunehmen und zu erkennen, dass gar keine Sprache zur Verfügung steht, die das Körperliche, also was Frauen anbelangt, fassen könnte.
Ja, es ist, glaube ich, in dem Zusammenhang schon wichtig. Also wir begegnen in der Beratungsstelle sehr häufig von den Frauen her dem Wunsch nach einer Körpertherapie. Also Psychoanalyse ist ja in feministischen Kreisen ja, immer noch etwas Verdächtiges. Also schon vor allem Freud mit seinem Penisneid und solchen Konzepten ist ja sehr patriarchalisch wirkt er und ist so, die Theorie hat viele solche Elemente drin, die ganze Sprache ist männlich. So dass von daher die Psychoanalyse recht im Verruf geraten ist. Und viele Frauen kommen mit dem Wunsch nach einer Körpertherapie. Und wir haben aber so den Eindruck, dass damit sich was wiederholt, dass in Körpertherapien, wie der Körper direkt als Gegenstand eigentlich wieder reinkommt und wieder nicht die Verknüpfung mit der Sprache passiert.
Quasi ja wieder eine Reduzierung von der Frau.
Ja, oder wie bis isoliert bleibt es damit, wenn man also eigentlich eine Körpertherapie als den Weg anschauen, der das Übel sollte beheben. Das ist unserer Ansicht nach eigentlich mit der psychoanalytischen Methode besser möglich als mit einer Körpertherapie.
Ja, das heißt doch, mit der psychoanalytischen Methode ist es möglich, Fragen nach dem Sexuellen zu stellen und aufzudecken, denn sie stellt ja das Instrumentarium bereit, die das ermöglicht, aufzudecken, dass noch gar keine Sprache vorhanden ist, körperliche Erregungen, was zu der Frau gehört, ihre Lust in Sprache zu fassen. Und das heißt ja weitergedacht, dass das auch, was sie erlebt, in Denkstrukturen Eingang finden kann.
Denkstrukturen, die anstoßen schließlich.
Also das sind ja anstößige Denkstrukturen. Und ich denke, wir können da das Wortspiel weiter betreiben und sagen, ja, es geht immer um Anstößiges und das Anstößige führt uns ja auch weiter in der Theoriebildung und auch im Denken.
Thank you. You are the breakfast of evening. I tremble so very have a lovely soul. You are the angel's glow that lights the stars. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I'll know the moment of mine when some of the things you are, you share. I don't want all of you. No, no, don't you dare give me all of you. I want a little bit to share. I don't want to be yours. I don't want you to be mine. I will be yours every now and then. I will feel like I will be completely yours every few seconds. For a few seconds, I mean. And every few months. Every few months, for a few seconds, I'll be yours. And yours alone. And while those seconds last, you will feel me completely.
Jetzt, eure Arbeit, respektive die Einzeltherapie, ist ja im Prinzip eine Sisyphus-Arbeit. Also für die Einzelfrau mag es wichtig, notwendig, auch befreiend sein, aber gesamtgesellschaftlich produziert das System laufend wieder Frauen, die unterdrückt sind, respektive die Hilfe suchen, die verzweifelt sind. Was habt ihr, abgesehen von Einzeltherapien, denn dem entgegenzusetzen? Öffentlich, zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, ich glaube, dass es auf dem Gebiet von der Psychotherapie ja sehr stark darum geht, diese Verknüpfungen zwischen der Einzelbiografie und der gesellschaftlichen Situation auszuschaffen und dass wir versuchen, ja, diese Ansätze theoretisch irgendwie zu erfassen und untereinander zu diskutieren.
Also ich denke, in der psychoanalytischen Theorie kommt ja auch das männliche Prinzip zum Ausdruck, also Denkstrukturen, denen wir ja alle unterworfen sind. Und es geht erstens mal darum, sie aufzuspüren. Und da stellt ja die psychoanalytische Methode das Instrumentarium, wie bereits gesagt, zur Verfügung. Und dann wäre also der zweite Schritt, zu sehen, was eigentlich drin steckt in diesen Strukturen, sie kritisch zu hinterfragen, Fragen zu formulieren und dann eben nicht die Waffen zu strecken, sondern weiterzugehen.
Entdeckungslust.
Das ist eine Entdeckungslust und das hat auch mit Neugierde zu tun. Und ich denke, da kommt auch der kämpferische Geist zum Ausdruck. Und mir kommt der Gedanke, die Kunst des Kämpfens will auch gekonnt sein. Aber ich denke, da haben wir doch ein Betätigungsfeld, uns zu erproben.
Und wie hat das jetzt konkret ausgesehen, also jetzt in der Arbeit von der Beratungsstelle? Die Erprobung.
Also ein Gebiet, wo wir in letzter Zeit sehr daran geschafft haben, das ist Sexualität und Gewalt. Also wir sind immer noch dran. Wir kommen neben dem, dass wir über die Arbeit mit der Frauen direkt in den Abklärungen, in den Beratungen auf Themen stoßen, werden wir auch immer wieder mal angefragt, ob wir zu dem, zu dieser oder dieser Frage etwas machen können. Und so ist das mit dem Thema auch gegangen, dass wir das dann wirklich gründlich angegangen sind. Es ist ein Thema, wo ganz viel Bereich, was Frauen angeht, umfasst. Es ist in dem Sinn eine Art wie ein Ort vom Denken geworden, wo sich vieles von dem, was wir vorhin davon geredet haben, kristallisiert.
Ja, also dass der Extremfall von Gewalt gegen Frauen, wie sie in der Vergewaltigung auftritt, eigentlich viele Sachen veranschaulicht, die oder deutlich macht, die sonst in schwächerer Form oder in verdeckterer Form auch stattfindet. Vor allem wichtig wurde es für uns aber dort auch noch der Aspekt, also obwohl es gerade beim Thema Vergewaltigung so absurd erscheint, sozusagen die Mitbeteiligung von der Frau zum Thema zu machen. Also dort hat uns beschäftigt zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen solche Fantasien ja auch selber haben und benutzen in ihrer eigenen erotischen Fantasie. Und was das wohl zu bedeuten hat. Also dass die Gewalt ja bis ins Fantasieleben von der Frau hineinreicht. Sich dort und von der Frau wieder für sich selber nutzbar gemacht wird. Weil dort ist es ja Fantasie, die Lust bereitet, oder? Die Lust ermöglicht.
Also du hast geredet von Mitbeteiligung und ich denke, da muss man sehr genau unterscheiden zwischen der realen Ebene, wo die Mitbeteiligung in dem Sinn zwar von den öffentlichen Stellen immer wieder behauptet wird.
Und die wir gar nicht
postulieren. Und das, was dann im Erleben von der Frauen sehr schwierig wird, wenn eine Vergewaltigung erlebt wurde, wenn ihr das passiert ist.
Also stellt sich auch die Frage in dem Zusammenhang nach der Funktion dieser Fantasien, die ja häufig auftauchen, denn es ist ja gar nicht einzusehen, dass Fantasien, die mit dieser Gewalt zu tun haben, Lust bereiten sollen, wo sie doch in der Realität Unlust bereiten und außerordentlich als gefährlich und überwältigend erlebt werden.
Dramatisch,
ja.
Könnte ich vielleicht noch am Schluss noch einen Ausblick geben über dort, also was ihr im Sinn habt, anzugehen in nächster Zeit mit der Beratungsstelle?
Wir haben, wo wir angefangen haben, an dem Thema zu arbeiten, von Gewalt und Sexualität, haben wir zuerst relativ eng mal angefangen und haben dann mit der Zeit eben gemerkt, dass das etwas gibt, wie eine Wirbelsäule, wo jene Rippen dran sind. Und wir haben einzelne Rippen von denen, die sich ergeben haben, noch überhaupt nicht genau verfolgt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in der Beratungsstelle dran sind, neue Formen zu finden als Institution. Dass das auch unsere Arbeit wird prägen, die Form, die wir jetzt am entwickeln sind. Und eine wichtige Frage ist da, wie machen wir das, was alles jetzt rum ist, Erfahrung und Wissen, wirklich auch für eine theoretische, für eine wissenschaftliche Arbeit fruchtbar. Weil es ist vom Gedanklichen her etwas Kompliziertes, die ganz verschiedenen Ebenen in einen zwingenden Bezug zu bringen und nicht nur in ein Aneinander. Also dass das nicht auf ein einfach nebeneinanderheben rauskommt.
Also dass wir versuchen werden, diese verschiedenen Ebenen, die ja auch schon kurz umrissen worden sind, in Beziehung zu setzen. Also dass wir
die Ebene vom einzelnen Erleben und von der gesellschaftlichen Machtverhältnis.
Also was ja auch das Politische anbelangt dann und auch das Ökonomische.
Ja.
Also es wird dann auch sein, eine Theoriebildung, wir haben ja auch bereits davon gesprochen, im Widerspruch. Und es werden Tätigkeiten sein. Und es sind immer Tätigkeiten gewesen an der Beratungsstelle im Widerspruch. Und ich denke, wenn Frau es in der Sprache hat, dann kann sie ihrer selbst mächtig sein.
Mit dem Schlusswort sozusagen wären wir auch am Ende der Sendung angelangt. Es sind drei Mitarbeiterinnen von der psychologischen Frauenberatungsstelle da im Studio gewesen. Die Michaela Grünzig, Dinka Freie und Elisabeth Wanderl-Deck. Dann von der Hälfte vom Meter sind dann noch Christina und Ann, haben Fragen gestellt in dieser Sendung und die Technik hat Maya gemacht. Wir müssen uns noch ein entschuldigen für die Musik, die zum Teil ein bisschen zu kurz gekommen ist. Was ihr gehört habt, aber ist von der Platte von der Irene Schweizer vom Taktlos-Festival, das Stück First Meeting von der Irene Schweizer und George Lewis und dann das ganz kurze Stück von der Maggie Nichols und der Lindsay Cooper, Every Now and Then. Ciao zusammen.
Also ich fände es unbedingt noch angebracht, dass ihr neue Adressen durchgebt und eure Telefonnummern.
Also, wir sind die psychologische Beratungsstelle für Frauen an der Vogelsangstraße 52 in 8006 Zürich. Unsere Telefonnummer ist 01-363-8311.
Kann ich es vielleicht nochmal wiederholen?
Psychologische Beratungsstelle für Frauen, Zürich, Vogelsangstraße 52, Telefon 01-363-8311.
Und ich möchte euch auch noch danken, dass ihr ins Studio gekommen seid für die Sendung.
Hälfte des Äthers.